begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch für die kommende Woche aus Lukas 10. Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Sie sind heute gekommen zu einem besonderen Gottesdienst. Wir werden nicht nur einen Bibeltext lesen und singen und zusammen beten, sondern wir sind heute begleitet von Bildern von Caspar David Friedrich. Er hat in diesem Jahr 250. Geburtstag, und so wird der eine und andere auf diese Idee kommen, Caspar David Friedrich zu bedenken, zu belobigen, zu bestaunen, je nachdem, wie er ihn so findet. Und Sie sind vielleicht erstaunt, ich habe schon mal ein erstes Bild dahingestellt, dass ich davon ausgehe, wir haben es durchgängig mit religiösen Bildern zu tun. Und Sie sehen das am ehesten, dass es verwunderlich ist, wenn Sie vielleicht Ihr Fenster in der Mitte angucken, würden Sie schneller sagen: Und natürlich, das ist ja die Auferstehung, das ist natürlich ein religiöses Bild. Ein solches Bild hat Caspar David Friedrich niemals gemalt. Er hat also fast keine illustrierenden religiösen Bilder gemalt, dass man sieht, oh, das ist der Petrus auf dem Wasser, oder die Kreuzigung oder die Auferstehung, sondern es sind alles Zeugnisse des Glaubens. Sie denken vielleicht, es sind so stimmungsvolle Bilder, die man nur so im Großen Ganzen sehen muss. Das ist ein Irrtum. Wenn man sie deuten will, sagt man mal, der I-Punkt oder der Schlüssel oder so etwas, ist in der Regel sehr, sehr klein. Also es stört mich gar nicht, wenn Sie doch sich entschließen, aufzustehen und weiter nach vorne zu kommen, dass Sie das, was ich sage, auch noch sehen können. Aber Sie können ja erstmal einen Versuch von hinten machen und sich dann später vielleicht doch auf die linke Seite und weiter nach vorne zu bewegen. Es macht ja nicht viel Sinn, wenn ich etwas erkläre und Sie denken, wo soll das jetzt sein? Ich sehe ja überhaupt nichts. Ah ja, dann ist wie es ist. Aber Sie haben natürlich eine sehr schöne, sehr große Leinwand und da ist es dann schon alles auch gut machbar. Ich werde verbinden mal alles das, was ich tue, mit Gebeten aus dieser Zeit. Also wir sind sehr stark in Verbindung, auch mit den nordischen Ländern. Und deshalb habe ich Gebete auch von dem Philosophen Søren Kierkegaard und auch Lieder, die in den Zusammenhang gehören. Also die Zinzendorfer, die Herrenhuter sind sehr wichtig. So haben wir auch Lieder von Zinzendorf. Und ein Freund und Weggefährte ist Ernst Moritz Ahn, von dem wir dann gleich das erste Lied singen. Ich beginne mit einem Gebet eines Pfarrers, der dort oben in Rügen war. Erleucht uns Glanz aus Eden, enträtsel uns die Ziffer der aufgerollten Flur, des Himmels goldenes Schiffern, das Sanskrit der Natur. In Formen, Farben, Tönen, im Guten, Wahren, Schön, enthüll uns leis und liebend des Weltenschöpfers Spur. Wir singen das Lied 357, 1 und 3 und 5, ich weiß, woran ich glaube.
Thank you.
sind zusammengekommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. Wir beten heute den Psalm 31 unter der Nummer 716. Ich bitte Sie, die eingerückten Verse zu lesen. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Du wolltest mich aus dem Netz ziehen, dass ich mir heimlich stelle, denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns Gott unsere Schuld bekennen. Unser Herr und Heiland, nicht einmal in dieser Hinsicht sollten wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, so als könnten wir aus uns selbst dein Gedächtnis tief genug hervorrufen oder beständig festhalten, wir, die so viel lieber bei dem Erfreulichen verweilen als bei dem Traurigen. Wir, die wir alte, gute Tage, Frieden und Geborgenheit ersehnen, wir, die wir so gerne in einem tieferen Sinne von den Schrecken nichts wissen wollen, damit sie nicht, wie wir so töricht meinen, unser so glückliches Leben düster und ernst machen, oder damit sie nicht unser scheinbar unglückliches Leben dann doch zu düster und ernst werden lassen. Herr, wir bitten dich, erinnere du uns selbst an deine Erlösung durch Kreuz und Auferstehung. Herr, erbarme dich. Das Wort der Gnade aus dem Römerbrief im 5. Kapitel. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen.
Thank you.
Lasst uns beten. Jesus Christus, bewahre uns, unser Heiland und Erlöser, dass wir immer wieder zu dir zurückkehren und in dir unser Lebensglück finden, dass Menschen durch unser Tun und Denken erkennen, dass wir zu dir gehören. Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, und durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Die Epistel für den ersten Sonntag nach Trinitatis steht im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossa im ersten Kapitel. Ich lese die Verse 15 bis 20 und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Halleluja, deine Zeugnisse sind gerecht in Ewigkeit. Unterweise mich, so lebe ich. Halleluja. Wir wollen auf das gehörte Wort Gottes gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich lade Sie ein auf einen Weg mit Caspar David Friedrich. Wir begeben uns weitgehend hoch in den Norden und an der Anfangszeit war das eben unter schwedischer Regierung. Das empfanden sie auch als einen Ausdruck des Protestantismus, des protestantischen Glaubens. Hier war es ihnen ganz wichtig und hier waren sie verwurzelt. Es gibt auch viele Einflüsse eben auch von Herrnhut und von Zinzendorf her, was für alle Zeitgenossen gilt oder viele Zeitgenossen gilt, zum Beispiel auch für Goethe und seine Familie, auch für Schleiermacher, mit dem er gut bekannt war. Er stammt aus Greifswald, dort ist er aufgewachsen mit der Familie. Er hat es auch gemalt, auch dargestellt und immer auch wieder in ein bedeutungsvolles Umfeld gestellt, dass es ganz hell wird um diese Stadt, obwohl unser Vordergrund eher dunkel und sehr schattig ist, also da, wo wir uns befinden, bei Licht besehen. Nochmal, dass man ein wenig sehen kann. Es ist ganz wichtig, also Greifswald, wo er herkommt, aber dann auch ganz bedeutungsvoll die Insel Rügen, die in ganz vielen Wegen und Wanderungen und Betrachtungen in seinen Bildern ihren Niederschlag findet. Die Familie hat er teilweise gemalt, also hier sehen wir den Vater und es war sicher, das war zu schnell, eine ernste Frömmigkeit. Ich gehe davon aus, dass der Vater sehr nachdenklich in der Bibel liest. Nebendran hat er gemalt seine Schwester Katharina. Es ist also auch, abgesehen von diesen politischen Umbrüchen, dass die Franzosen die Gegend erobert haben, dass sie die als Fremde, als Angriff auf ihren Glauben empfunden haben, dass sie sich zusammentaten, um wieder die Freiheit zu erlangen, ist auch eine Spur des Leides in der Familie. Als er nur 7 Jahre alt war, ist seine Mutter gestorben und seine Schwester Dorothea war so eine Art Mutterersatz für ihn. Und als er 13 Jahre war, ist er mit dem Bruder hinausgegangen, es war Winter, das Eis war gefroren, aber er brach ein. Er brach in das Eis ein, sein Bruder Christopher will ihn retten und stirbt dabei. Also er rettet ihn, aber er selbst ist dabei gestorben. Der Vater hat noch einmal geheiratet. Und diese Mutter Heiden ist für ihn dann die eigentliche Mutter, die in seiner Kindheit und Jugend da ist. Kosegarten, wie ich schon gesagt habe, war Pfarrer dort auf Rügen, war eine prägende Gestalt, die vielleicht manches, was in seinen Bildern ist, in Texte, in Gebete, in Gedichte formuliert. Hast du wohl eh die Sterne gesehen? Ihre ist so wunderviel, ihr Gesicht ist herrlich anzuschauen, auch gar zu herrlich und hehr. Ich bin manch liebe Nacht hinausgegangen und hab die große Gotteskraft beschaut, in seinem Sternengebäude, ich in dem Nachtspaziergang. Es schoss nordaufwärts hell ein Schein, weiß strahlend herrlich anzuschauen, mir ward so hehr, mir ward, als wär's Elias Wagen, als führ ich schon zu dir, du großer Rabuni, als grüßt ich euch, ihr lieben Toten, all. Er ging zum Studieren nach Kopenhagen und wohnte dort eben auch in einem Studentenhaus von den Herrnhutern, also fast, falls es jemand nicht so viel sagt, also von den Herrnhutern haben wir auch diese Losungen, die immer wieder gelesen werden. Es ist eine erweckliche Frömmigkeit, eine persönliche Frömmigkeit, die von da ausgeht. Er kehrte nach dem Studium wieder zurück nach Dresden. Und immer wieder, wie gesagt, auf Rügen, mitten in der Landschaft, aber auch ganz viel am Meer, an der Küste, an den Felsen. Die Kreidefelsen sind ja sehr berühmt. Er ist geprägt von diesem Nordischen, nicht etwa so französische Gärten, sondern eher die englischen Gärten, die so ein bisschen aussehen wollten, als wären sie natürlich, als wäre das jetzt gerade so entstanden, aber die dann durchaus bedeutungsvolle Ausblicke und Blickpunkte und Wege in sich haben. Also die Landschaft ist eine durchaus natürlich scheinende, aber doch eine geprägte Landschaft. Diese Natur als Sinngefüge, als Bedeutung ist sicher etwas, was er dort auch hat finden wollen. Und so lesen wir im Römerbrief: Gott hat es den Völkern offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken gesehen. Er ging also als Maler sehr davon aus, dass wenn man sehr detailliert die Blätter besieht, die Landschaft besieht, alle Details besieht, dass man da gleichsam die Handschrift Gottes, den roten Faden der Schöpfung, erkennen kann. So haben wir ganz viele Zeichnungen, wo er akribisch, also wirklich jedes Blatt, jede Linie des Blattes, jedes Detail aufführt. Also alles ganz genau, wie er es vorfindet. Auch im Großen hat er ganz detailliert jeden Zweig minutiös gemalt. Aber es ist eine Zeit des Zerbruchs, eine Zeit mit dieser französischen Eroberung, eine Zeit, wo auch vielleicht die großen Zusammenhänge des Glaubens, hauptsächlich die Zusammenhänge des philosophischen Denkens, alles zerbrochen waren. Es verstand sich nichts mehr von selbst. Man konnte nicht mehr von irgendetwas einfach ausgehen. Und auch das persönliche Leid in seiner Familie signalisiert, dass man vorsichtig sein muss, ob man überhaupt das Ganze noch deutet und noch versteht. Und so hat er alles ganz einzeln, selbst diesen abgestorbenen Ast und alle ganz kleinen Sachen aufgelistet. Aber die Gesamtkomposition muss vom Glauben kommen. Die Gesamtkomposition ist der Entwurf, der für ihn aus dem Glauben herauskommt. Also das ist nicht eine Szene, die er hätte fotografieren können. Die Details, auch die Horizontlinie ist ihm sehr wichtig immer, aber der Entwurf ist der des Glaubens. Das ist eine Extrasache. Immer dann, an besonderen Zäsuren, malt er sich auch einmal selbst. Also haben wir hier als erstes ein Bild, wo er da sitzt und in die Natur guckt. Von der Natur bekommt er das Wichtige, die Inspiration, die Handschrift Gottes, die will er studieren. Und so wird er arbeiten mit seinen Stiften, aber auch mit seinen Augen, das, was er sieht. Doch dass es tatsächlich etwas wird, ein Bild, ein Gemälde, eine Skizze, ist nicht so unkompliziert. Man muss sich sehr mühen, dass es zu einem großen, neuen, bedeutungsvollen, vielleicht auch zeugnisvollen Entwurf kommt. Und so sehen wir lauter leere Blätter. Er hat gerade erst angefangen. Es ist nicht einfach, dass es ihm zufliegt, was er sieht, und das pinselt er einfach ab, sondern es ist der Weg der Mühe. Bei dem zweiten Bild hat er das eine Auge mit einer Klappe versehen. Wenn Sie das mal versuchen, werden Sie merken, nur mit einem Auge kann man nicht dreidimensional sehen. Man kann nicht räumlich sehen. Und das ist der Sinn. Also er guckt in die Natur, aber er übersetzt es in flächige Bilder. Der Raum ist nicht mehr der Raum. Der Raum, der jetzt vor uns liegt, ist nicht mehr der Raum, den wir wiedererkennen. Oder er studiert sich selbst mit unterschiedlichen Ansichten. Bei diesem Porträt sehen wir es nochmal deutlich. Wenn wir das Porträt als Ganzes sehen, kommt es uns merkwürdig schief vor. Wenn wir aber, ich habe da so Streifen drüber gemacht, also wenn wir diesen Streifen hier gucken, haben wir eine Gesichtshälfte, wo er eher staunt über die Wunder der Natur. Dagegen, wenn wir jetzt alleine die rechte Hälfte sehen, ist eher die dunkle Seite des Lebens, die dunkle Seite, das, was nicht einfach geht, das, wo man nicht unmittelbar einen Zugang bekommt. So zeigt er in einem Porträt beide Seiten des Lebens, beide Seiten seines Wesens, seines Denkens, aber auch seiner Kunst. Also beide Seiten sind immer mal ein bisschen mehr oder weniger vorhanden. Mein erstes Bild, was ich genauer ansehen möchte, ist die Landschaft mit einem Regenbogen. Ich denke, durch die Form würde jeder unmittelbar an einen Regenbogen denken. Hier auf dem Hügel ist eine Figur, ein Wanderer, der auf die weite Landschaft hinblickt. Aber wenn Sie genau nachdenken, es stimmt überhaupt nichts. Wie wir alle wissen, müsste die Sonne hinter ihm sein und der Regenbogen vor ihm. Aber die Sonne ist vor ihm. Also es kann nicht funktionieren. Es funktioniert einfach nicht. Also ein normaler Regenbogen kann so nicht sein. Und dann sehen Sie natürlich auch ganz leicht, der Regenbogen hat überhaupt keine Farbe. Also es ist nicht der Regenbogen von Noah. Es ist nicht der Regenbogen unserer normalen Natur, aber es ist ein Bogen. Ein Bogen, wie bei Noah, der Zusage, der Verheißung Gottes, der Treue Gottes, auch in schwieriger Zeit. Und er verbindet diesen Wanderer jetzt nicht einfach mit einem Weg. Sie sehen, es gibt überhaupt keinen Weg. Man wüsste überhaupt nicht, wo der jetzt laufen soll. Der Weg besteht nur im Sehen, nur mit den Augen kann er zum Horizont kommen. Das Dazwischen ist hier schon jedenfalls nicht mit einem Weg versehen. Und der Horizont hat etwas eben vom aufgehenden Hellen, vom Hoffnungsvollen, auf das man sich vielleicht ausstrecken kann. Es verbindet ihn, aber nur mit dem Blick. Und es ist mit dem weißen Bogen, eben kein farbigen Bogen, etwas von Gottes Herrlichkeit. Gottes unsichtbares Wesen ist als Zeugnis in die Wolken gesetzt. Der liebe Gott lässt zwar seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte und spannt den Bogen der Gnade aus über die ganze Erde, will aber der Maler und überdies bei den Unvollkommenheiten der Mittel, so ihm zu Gebote stehen, einen Regenbogen darstellen, so muss er auch diese himmlische Erscheinung über eine den erhabenen Gegenstand würdige Landschaft ausspannen und nicht wie so ein anderer Künstler über eine wohlbekannte Bierkneipen erscheinen lassen. Es soll hier keineswegs gesagt werden, dass es unbedingt eine ganz besondere Gegend sein müsse, etwa die große Schweizer Partie oder das unbegrenzte Meer. Ein bloßes Kornfeld wäre hinreichend oder sonst ein einfacher, aber würdiger Gegenstand. Ein zweites Bild mit einem Regenbogen ist noch extremer. Es ist dunkler, es ist düsterer, es scheint eher bei Nacht. Wir sehen wieder so eine Figur, ganz klein, an einen Felsen gelegt, was natürlich auch schon wieder etwas Bedeutungsvolles ist, etwas, was ihm Halt gibt, mitten in der Düsternis, vielleicht so etwas wie Fels des Glaubens, also etwas, was für ihn ist. Er hat Lichtpunkte an sich, also diese helle Hose und der Stock gibt ihm Halt. Aber er steht vor einem ganz tiefen Talabbruch. Also hier geht nun allemal kein Weg mehr. Also er steht und blickt hierüber und blickt in die andere Richtung. Hier, um sagt man mal, zu dem Festen des Felsens oder zum Ende des Bogens kommen, muss man in Gedanken springen. Er ist vor einer zerrissenen Welt. Es ist nichts mehr ganz. Es ist nichts mehr sicher. Es ist bedrohlich. Es ist eine Welt, die aus den Fugen geraten wird, bei Licht besehen damals wie heute. Es ist etwas, wozu man sich nur aufstrengen kann. Es ist auch nicht, dass einheitliche Fluchtpunkte wären. Diesen Berg gucken wir von oben an, aber unseren Wanderer und den Felsen gucken wir von unten an und das gucken wir von oben an. Also noch nicht mal die Fluchtpunkte des Bildes wären einheitlich, als wäre es eine einheitliche Welt. Und der Regenbogen ist nun ganz extrem. Der ist ganz irreal. Mitten in der Nacht ist natürlich von Sonne überhaupt nichts zu sehen und er ist leuchtend, er ist ganz klar. Mittendrin sieht man ganz leicht den Mond. Es könnte sein, dass der Mond auf Christus hinweist. Aber was genauso erstaunlich ist, das bisschen Helle vom Mond ist hier vorne, aber der Wanderer wird von hier angeleuchtet. Der Regenbogen verbindet den Wanderer mit dem ruhenden Berg des Horizonts. Der Berg steht bei ihm ganz oft für Gott, den Schöpfer. Gott in seiner Macht und Herrlichkeit, in seiner unerreichten Kraft. Und so ist der kleine Mensch in der Finsternis, der sich an den Felsen legt, der vielleicht zu Christus aufsieht, mit Gott verbunden. Eins der bekanntesten Bilder ist der Mönch am Meer. Man kann natürlich viel Zeit damit verbringen, um Rügen herumzugehen, um diesen Platz vielleicht zu finden, wo dieser Mönch nun steht. Aber bei Licht besehen ist nicht so viel zu sehen. Es ist ein hell erleuchteter Streifen, eine winzlich kleine Figur, ein durchaus bewegtes Meer und ein Himmel, der durchaus hier auch bedrohlich und düster ist und erst nach oben aufhält. Wir sind an der Zeit der Technik, wir können alles Mögliche erforschen und so haben sie dieses Bild erforscht. Sie haben es mit Strahlen durchleuchtet und dann kann man alles sehen. Dann kann man die Vorskizze sehen oder ob er was gemalt hat und hat es wieder überpinselt. Also das kann man dann alles studieren und dann hat man herausgefunden, diese Figur hier, diese kleine Figur, die eigentlich nur Literaten Mönch genannt haben, war ein alter Mann, der nachdenklich am Meer stand, ungefähr wie diese Zeichnung hier. Also so ungefähr war dieser Mensch. Aber er hat ihn verändert. Und hier waren auch Boote im Wasser, es waren Netze aufgehängt und den Himmel selbst hat er auch viermal übermalt. Also es ist ein Bild, an dem er wirklich sehr viel verändert und gemalt hat und eben durch die Reduzierung, dass jetzt die Schiffe weg sind und die Netze weg sind und alles weg ist, ist es immer karger und auch eindrücklicher geworden. Es hat überhaupt nichts mehr Alltägliches. Es ist nicht so eine Szene, der man morgen vielleicht begegnen könnte bei einer Reise, sondern es ist wirklich eine einzelne Figur. Jetzt sieht sie auch nicht mehr zu uns, sondern sie sieht auf das Wasser und in die Ferne. Und schließlich hat er auch zu diesem Bild etwas gesagt. Es ist nämlich ein Seestück. Vorne ein öder oder sandiger Strand. Dann das bewegte Meer und so die Luft. Am Strande geht tiefsinnig ein Mann in schwarzem Gewande. Möwen fliegen ängstlich schreiend um ihn her, als wollten sie ihn warnen, sich nicht auf ungestümes Meer zu wagen. Dies war die Beschreibung. Nun kommen die Gedanken. Und sennest du auch vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht, dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen, das unerforschliche Jenseits. Mit übermütigem Dünkel Wenn wähnst du der Nachwelt ein Licht zu werden, zu enträtseln die Zukunft Dunkelheit. Was heilige Ahnung nur ist, nur im Glauben gesehen und erkannt, endlich klar zu wissen und zu verstehen. Tief zwar sind deine Fußstapfen am öden, sandigen Strand, doch ein leiser Wind weht darüber und deine Spur wird nicht mehr gesehen. Törichter Mensch, voll eitlem Dünkel. Ein bisschen heitereres Bild ist dieser Segler. Er hatte geheiratet. Und nun zeigt er sich selbst auf so einem Schiff mit seiner neu angetrauten Frau. Das stimmt ihm offensichtlich ein bisschen heiterer. Jetzt brauchen Sie ganz gute Augen. Hier hinten ist wie ein Stadtpanorama im Nebel. Es sind lauter Kirchtürme, aber sie sind nicht von einer Stadt. Also es ist eine Ansammlung von Kirchtürmen, durchaus von ganz unterschiedlichen Städten, die man sehen will. Von Greifswald, von Stralsund und auch von Dresden. Also alles ist hier zu sehen. Ich hatte ja schon erwähnt, der Sinn, die Bedeutung, das Religiöse, ist einmal in diese detaillierte Naturbeobachtung, aber auch in der Ordnung des Entwurfs. Hier zeigt er, dass Gott doch einen tiefen Sinn in alles hineinlegt. Und so sehen wir immer wieder Linien des goldenen Schnittes, der hier direkt durch das Paar geht und direkt durch die Augen von ihnen beiden. Vielleicht will er zeigen, wir haben eine gemeinsame Vision. Wir sehen das da hinten als Vision, denn es ist ja nicht real, es sind ja Türme von unterschiedlichen Städten. Vielleicht hat es auch so Anklänge an das himmlische Jerusalem, an etwas, was man sich erhofft. Hier haben wir Leute, die am Meer singen, auch wieder mit einem sehr eindrucksvollen Himmel. Ganz oft drehen uns die Figuren den Rücken zu, als würden wir mit ihnen zusammen hier sitzen, den Himmel, den Mond, die ausfahrenden Schiffe beobachten. In all diesen Bildern geschieht eigentlich nichts, gar nichts. Das einzig Aktive an diesen Bildern ist das Sehen, das Blicken der Figuren und dem wir uns als Betrachter zugesellen. Es kann unterschiedliches da sein, Bedrohendes und Bergendes, Felsen, Höhlen, Ruinen, Häfen, einsame Bäume oder auch Leichenzüge. Die Figuren sind immer ganz zusammen oder einsam oder einzeln vor der Natur. Hier sehen Sie die untergehende Sonne. Hier sehen Sie den Himmel und vielleicht eben auch Schiffe, die zu einem neuen Horizont, zu einem hoffnungsvollen Ziel hinausfahren. Wenn wir nun den Figuren folgen des Bildes, so haben wir immer wieder eine Hyperbel. Wir haben hier Figuren und die haben es an sich, dass sie gebogen sind, dass sie sich annähern, aber sich nie treffen. Das Dunkle dieser Erde, das Unwegsame, hier wächst gar nichts, hier ist alles ganz schattig und auch ganz hart, aber es berührt das Hoffnungsvolle, das Aufgehende, die Gegenwart Christi, auf die man zufahren kann, in einem Licht. Und groß, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er, Christus, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Dies will er mit ausdrücken. Wir sind hier als die Hoffenden, die Ausblick haben auf eine Erlösung, auf eine Verheißung, die wir nicht unmittelbar sehen. In seinem Werk gibt es auch Bilder, die nicht für sich alleine stehen. Es gab das auch vorher, dass es Bilder gibt, die Kontraste zeigen. Hier haben wir, wo es ganz viel zu essen gibt oder ganz wenig zu essen gibt und die Leute sind ganz dünn. Oder es gibt welche, die ganz edel und tugendhaft sind oder die ganz schreckliche Dinge anrichten. Auch Lukas Cranach hatte solche Gegensatzbilder, dass er ein Bild hat, wie das Leben unter dem Gesetz war und wie das Leben der Gnade ist. Auch Caspar David Friedrich hat Gegensatzbilder, die zusammen kombiniert wurden. Hier haben wir solches Gegensatzbild, eine Winterlandschaft und eine Winterlandschaft mit Kirche. Zuerst die Winterlandschaft. Also ich weiß nicht, ob Sie da jetzt statt Ihre Kirche verlassen wollen und sich da hinsetzen. Also eine Bank ist Ihnen schon mal nicht sicher, also das wird schon mal nichts. Dann ist es auch sehr kalt und unwegsam. Auch hier sieht man keinerlei Wege, nichts, auf das sie zulaufen könnten, überhaupt nichts Hoffnungsvolles. Fast alle Bäume sind zerborsten oder abgeschnitten und sehen auch wie abgestoben vor. Und es ist auf jeden Fall kalt, unangenehm kalt. Nur, jetzt kommt eines dieser kleinen Dinge, gibt es einen kleinen Wanderer mit einem Stock und sein Kopf ist rot. Ist auch wieder auf so einer Bedeutungslinie. Das ist der einzige Farbpunkt an diesem einzigen Bild. Nun das rechte Bild. Wir haben hier eine Winterlandschaft mit Kirche, die nur wie eine Silhouette ist. Wir haben hier Nadelbäume. Vor den Bäumen ist ein Kreuz, hier ist ein Felsen und am Fuß des Felsens sitzt eine kleine betende Figur, ein Invalide. Er hat seine Krücken von sich geworfen, wie auch immer. Warum hat er das getan? Hier sehen Sie es noch mal ein bisschen besser. Hier sehen Sie, er sitzt unter diesen Nadelbäumen und richtet sich betend zu dem Gekreuzigten auf. Er hat ihn im Blick, aber er blickt auch über ihn hinaus, denn er hat, Caspar David Friedrich hat bei dieser Skizze diese Bäume gemalt, wir erkennen sie wieder, und hat da auch die Horizontlinie markiert und sie hat er, also die Bäume hat er wörtlich übernommen, sie sind genau gezeichnet und die Horizontlinie nimmt er auch in sein Bild auf und diese kleine Figur kann ihr folgen bis in die Unendlichkeit. Sie ist nicht begrenzt, sie ist das, was weit über das aktuelle Bild, über die Felsen, über den Schnee und so hinausweist. Das andere Bild hatte keine Perspektive, es war wirklich nur die winterliche Ödnis. Aber hier blickt er an den Felsen gelehnt auf das Kreuz als Zeugnis des Glaubens und kann da hinausgehen über seine aktuelle Situation, weit hinter sich lassen. Es ist gedacht, dass die Kathedrale gar nicht wirklich da ist. Indem er auf Christus sieht, erscheint die Kathedrale wie eine Vision. Die Kathedrale ist nur eine Vision der künftigen Erlösung. Sie ist hinter ihm. Sie ist genauso hoch und Sie werden auch ein bisschen sehen, genauso gestaltet wie die Tanne vor ihm. Die Tanne vor ihm ist real. Aber sie hat so ein bisschen durch die Zweige die Grundmotivik von dieser Kathedrale, die nur eine Vision ist, die erscheint ihm in dem Glauben. Und wenn er dem folgt, wenn er dieser Horizontlinie folgt, dann führt sie ihn zu dem Eingangstor der Kathedrale. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Also dieses Sehen erblickt nach vorne auf Christus, auch auf die Horizontlinie, aber die führt ihn hier zu dem Tor, was ihm Eintritt gibt. Die stillgestellte Zeit hat sich in die Ewigkeit aufgelöst. Ah, das war zu schnell. Als letztes Bild zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Auch hier sehen wir keine Handlung. Manche hatten gedacht, weil sie da mit den deutschen Röcken sind, es hätte so einen Sinn wie Aufstand gegen die Franzosen, Aufstand gegen Napoleon. Aber sie tun gar nichts. Hier ist kein Aufstand. Sie sind ganz still und betrachten den Mond. Ein Älterer führt den Jüngeren, wie der Maler uns die Betrachter. Und sie blicken gemeinsam auf die Gestirne. Sie sind ein Zeugnis der Ordnung Gottes. Ein Zeugnis, was wir beachten. Und wieder die Bedeutungslinien des goldenen Schnittes geht direkt durch die Augen des Älteren. Er transportiert, dass man das Mondlicht sieht, die Stern sieht und er verbindet es mit dem Unendlichen. Es weist über die einzelnen Sachen hinaus. Der Abendstern ist so wie ein Zeugnis, etwas, was uns, kreuzen sich die Linien, als könnten wir Zugang bekommen zu der Welt in Gottes Gegenwart, zu der Welt der Engel, zu der Welt der Erlösung. Der goldene Schnitt gibt Teile der göttlichen Ordnung wieder, die in die Realität unseres Lebens gestellt ist, uns aber oft abhanden kommt. So dürfen wir die Zeugnisse seiner Gegenwart sehen, die Zeugnisse vielleicht auch von anderen Glaubenden hören und uns berühren lassen, dass Gott gegenwärtig ist, damals vor 250 Jahren, aber auch heute in unserer Gegenwart. Ich schließe mit einem Wort von Zinzendorf: An der Sichtbarkeit der Schöpfung soll dem Menschen die Unsichtbarkeit Gottes anschaulich werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir singen von Zinzendorf das Lied 251, Herz und Herz vereint zusammen, die Verse 1 und 2 und 4. Oder?
Das ist die Arie.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin es nicht. Also, wir wollen beten. Bitte stehen Sie dazu auf. Ich spreche so laut, dann hört man es nicht mehr. Herr unser Gott, in Zeiten des Umbruchs, die uns und viele Menschen verunsichern, bitten wir dich um deine Gegenwart. Wir bitten für uns selbst, für alles, was uns umtreibt, für die Menschen neben uns, aber auch für unsere Gesellschaft und für die Völker dieser Welt. Herr, sei bei uns, auch wenn wir wirklich apokalyptische Erfahrungen machen, die uns große Angst machen, wenn uns die Lösungen ausbleiben, wenn wir kaum noch Worte finden bei dem Schrecklichen, was wir sehen. Herr, mache uns fest im Glauben. Wir wollen uns stellen unter den Schutz Jesu Christi. Er ist der Herr der Geschichte. Herr, lass uns deine Liebe erfahren. Lass uns deine Spuren sehen in den Wundern der Weltordnung. Lass uns immer wieder auch mit kleinen und großen Leuten darüber staunen, dass du alles wunderbar geschaffen hast, dass du uns begleitest und vieles immer wieder heil und gut werden lässt. Herr, wir bitten für uns und für andere. Wir bitten dich besonders für die Konflikte im Heiligen Land, die sich verschärfen. Wir bitten für die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina. Wir bitten für die Proteste, die immer wieder aufbrechen, auch an unseren Hochschulen und in unseren Straßen. Wir beten für Frauen und Männer, die in Gaza weiterhin für Wasser, Nahrung und medizinische Hilfe sorgen, für die vielen, die immer noch als Geiseln festgehalten wären, deren Schicksal ungewiss ist, und für diejenigen, die in Politik und Diplomatie nach friedlichen Wegen der Lösung suchen. Aber wir beten auch für die Ukraine. Es wächst die Sorge, dass Gewalt und Zerstörung die Überhand gewinnen und aller Einsatz der eigenen Kraft vergeblich erscheint. Wir beten für alle, die in der Ukraine kämpfen, für alle, die am Wiederaufbau der zerstörten Städte mitwirken, für alle, die in Verzweiflung geraten sind, für alle, die ihre Heimat verlassen haben und auf eine sichere Zukunft hoffen, und für alle weltweit, die an gewaltfreie Lösungen arbeiten. Herr, wir beten auch für Papua-Neuguinea. Es hat einen sehr verheerenden Erdrutsch gegeben und zahllose Menschen getötet, verletzt und in existenzielle Not gestürzt. In Indien und Pakistan droht vielen der Hitzetod. Auch der Unfriede, auch die Verfolgung vieler Christen in den Ländern wollen wir vor dich bringen. Herr, wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Herr, unser Gott, du offenbarst dich uns als Vater, Sohn und Geist. Du bist gegenwärtig mitten in unserem Leben und in dieser Welt. Dir wollen wir vertrauen, dir danken wir und bewundern dein wunderbares Wirken, jetzt und in Ewigkeit. Wir beten gemeinsam: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, wir singen das bekannte Lied von Zinzendorf, Jesu, geh voran.
Sachen sind noch bekannt zu geben. Erstmal ganz herzlichen Dank an Anne-Dora Schäfer, die uns diesen Gottesdienst so wunderbar und schön gestaltet hat. Vielen Dank für ganz viele Einblicke in das Schaffen von Caspar David Friedrich. Sie war übrigens die Lehrpfarrerin von Katrin Berg, hat mir die Katrin noch gesagt. Also die beiden kennen sich intensiv aus der Zeit der Ausbildung. Herzlichen Dank auch an Caroline Waltenberg für den Küsterdienst und insbesondere dir, liebe Katrin Bibiella, für den lakonischen Kampf mit der Orgel. Du hast es wieder mal wunderbar geschafft, sie zum Klingen zu bringen, und dass sie dich zwischendrin ärgert, lass bitte nicht dich verdrießen. Vielen Dank für die Kollekte vom letzten Samstag. Sie betrug 119 Euro, war für die eigene Gemeinde bestimmt. Die heutige Kollekte ist für Flüchtlinge und Asylsuchende. Das ist eine Kollekte der Diakonie Hessen bestimmt. Dann der übliche Hinweis auf die aktuellen Informationen auf unserer Homepage finden Sie unter www.martinskirche-nierstein.de und auch im Gemeindeblatt unter den kirchlichen Nachrichten. Herzliche Einladung zu den Bibelgesprächen am kommenden Mittwoch, den 5. Juni um 20 Uhr im Gemeindehaus, im Johannes-Busch-Haus. Da findet die Themenreihe Ein Streifzug durch die vier Evangelien statt. Dieses Mal ist es das Lukas-Evangelium und Pfarrer Gerhard Fitting wird dazu uns einiges erzählen. Am kommenden Freitag, 7. Juni, ist um 14 Uhr Tag der offenen Tür in der Kita Morgenstern. Von 14 bis 17 Uhr herzliche Einladung dazu, wer Interesse hat, sich unsere Kita anzugucken. Und herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr, den Pfarrerin Katrin Berg halten wird, hier in der Martinskirche, ist ein Gottesdienst mit Abendmahl. Und um 17 Uhr am nächsten Sonntag ist Abendmusik zum Roten Hahn in der Martinskirche. Musik aus Barock und Moderne für Querflöte und Orgel. Eintrittskarten sind da an der Abendkasse zu erhalten. Bärbel Schmidt wird die Querflöte spielen und Dr. Katrin Bibiella an der Orgel. Und jetzt stellen wir uns unter Gottes Segen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Musik.